Ich habe mit Robert Bosch gesprochen. Robert ist der CCO von Sunday Natural, der Nahrungsergänzungsmittelmarke, die bestimmt so gut wie jeder kennt, der hier zuhört. Sunday Natural wurde 2013 in Berlin gegründet und sehr schnell zu einer der führenden Marken für Nahrungsergänzungsmittel ausgebaut. Robert ist dann 2019 als CEO eingestiegen, also eigentlich noch gar nicht so lange her, wenn man bedenkt, dass er selbst sagt, damals war das noch absolutes Startup-Feeling mit ungefähr 30 bis 50 Mitarbeitern. 5 Jahre später sieht das Ganze schon ganz anders aus. Sie haben nämlich mit einer nahezu Unicorn-Bewertung vor 2 Jahren an CVC verkauft, so munkelt man zumindest, sind mittlerweile über 400 Mitarbeiter und haben das wahrscheinlich tiefste Produktsortiment der Branche mit über 2000 SKUs. Ich habe mit Robert über ganz viele Themen gesprochen, vor allem aber über die Non-Negotiables, die Dinge, die für sie zu 100% weiter bestehen mussten, auch nach dem Deal. Und das waren ganz schön viele. Und genau deswegen waren ganz viele Investoren für sie auch schon direkt von Anfang an oder nach dem ersten Abendessen raus. Und natürlich habe ich ihn auch gefragt, warum sie jetzt doch auf Amazon sind. Denn ich habe mit Robert immer mal wieder Kontakt gehabt in den letzten Jahren und er war immer sehr zurückhaltend, wenn es darum ging, die eigenen Produkte auf Amazon zu verkaufen. Letztes Jahr sind sie dann doch dort gestartet und das ging mit einem großen Raunen durch den Nahrungsergänzungsmittelmarkt. Denn jahrelang konnten Konkurrenten die Markensuchen von Sunday für sich nutzen und das waren am Tag bis zu 10.000 Suchen. Robert hat darüber gesprochen, wie der Launch jetzt auf Amazon für sie lief, nachdem sie lange so zurückhaltend waren und ob sie vorhaben, das Ganze weiter auszubauen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und kleiner Hinweis noch zum Schluss. Ich habe die Folge live auf der K5 mit Robert aufgenommen, deswegen bitte nicht über die etwas andere Tonqualität wundern. Dann starten wir mal. Herzlich willkommen hier auch von unserer Seite und vielen Dank, dass ihr eure Mittagspause mit uns verbringt. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und wir sprechen die nächste Stunde mit Robert von Sunday Naturals. Ich freue mich. Natural. Ich muss mich immer korrigieren. Natural. Ich weiß nicht, wie sich dieses S hier immer reinschleicht. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Wir kennen uns schon ein paar Jahre. Wir hatten letzte Woche ein Vorgespräch, haben uns da irgendwie 3, 4 Jahre nicht gesehen. Dazwischen ist sehr, sehr viel bei euch passiert. Bis hin zum großen CVC-Deal vor, ich glaube, 1,5, 2 Jahre ist es jetzt her.
Genau, Ende 23.
Ja, ich glaube, ihr hattet, steht was im Raum Richtung irgendwas zwischen 800 Millionen bis Milliarde Bewertung. Das lassen wir hier wahrscheinlich mal unkommentiert, aber spätestens dann war es, glaube ich, bei allen auf dem Schirm. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und dass wir über Sunday Natural sprechen können, was alles passiert ist und wie eure Strategie ist, weil die wird, glaube ich, von sehr vielen sehr genau beäugt.
Ja, danke, Romy, für die Einladung.
Robert, du warst während dem CVC-Deal CEO, bist mittlerweile CCO, bis 2019 bei Sunday eingestiegen. 2013 wurde Sunday schon gegründet. Wie kam es zu dem Weg? Wie bist du da reingekommen? Wie hast du Sunday vorgefunden und was hast du die letzten Jahre gemacht?
Ja, der Weg, ich hatte einen Background eher in Medien und AdTech. Ich war bei Google, ich war bei Sociomatic, Bootstrap Tech Startup, war früher bei Axel Springer, war dann bei Ströer, also habe so einen Medien-Background gehabt und auf dem Weg dorthin habe ich den Jörg Schweikart kennengelernt, den jetzigen Gründer oder den Gründer von Sunday Natural. Und wir waren Kollegen damals und der hat sich dann der Gesundheit verschrieben und hatte dieses Gesundheits-Startup oder erst war es ein Grüntee-Startup, wo er sich um das Thema Gesundheit und gesunde Ernährung, Toxine, Ausscheidung gekümmert hat. Und der hat mich dann irgendwann angesprochen und hat gesagt, Mensch, mach doch mal was Vernünftiges. Ja, und dann habe ich so bisschen gezuckt, weil für mich war es persönlich ein Riesenschritt, oder weil ich eigentlich so CMO, Ströer, MDAX, 16.000 Mitarbeiter und dann in ein Bootstrap-Startup zu gehen mit, ich glaube, keine Ahnung, war damals, vielleicht waren wir 20 Leute oder so, ja, und dann da hands-on dabei zu sein. Und es war eine Entscheidung für ein Leben, beziehungsweise für ein ja, es waren eigentlich keine Jobentscheidung, es war eine Lebensentscheidung.
Mit was hat er dich damals überzeugt oder was hat dich damals gereizt?
Was mich gereizt hat, war einmal wirklich Bootstrap wieder zu arbeiten, also echt was Kleines zu gestalten, wo auch man relativ am Anfang mit dabei sein kann und vor allem mit Leuten, die man gerne um sich hat und was zu bauen, wo es keinen Verlierer gibt. Also wo man einfach einen Mehrwert schafft für beide Seiten. Und ja, Google, aber es ist ein Arbitrage-Modell, Medien ist auch irgendwie so, wo man sagt, nee, man arbeitet mal für ein Produkt, wo man auch voll dahinter stehen kann. Und das in Berlin mit Freunden, mit Leuten, die die richtigen Werte haben, das hat mich überzeugt.
Spannend. Und wie groß war Sunday damals? Jetzt im Verhältnis, also vielleicht auch umsatztechnisch gesehen, im Verhältnis zu heute?
Ich glaube, wir haben damals so einen Umsatz gemacht. Ich überlege gerade im Monat, was wir jetzt an einem schlechten Tag machen. An so einem also Sonnentag wie heute vielleicht.
Also so mal 30 kann man eigentlich dann ungefähr sagen.
Ja. War schon viel kleiner.
Ja. War der Plan, es so groß zu gestalten, auch 2019 schon da, als du eingestiegen bist? Weil gerade in diesen vier, fünf Jahren bis zu dem großen Deal ist ja unglaublich viel dann auch passiert.
Die Company hatte keinen Businessplan. Also wir haben auch nie einen Businessplan gemacht. Also dann halt, bis es mal zum Thema kam, die Firma ist so groß, wir müssen uns einen Partner suchen, beziehungsweise der Gründer dann entschieden hat und gesagt hat, hey, das ist jetzt einfach eine Riesenverantwortung. Wir müssen es auf breitere Schultern verteilen. Ich will einen Partner, der mir hilft, Management neu zu skalieren, Internationalisierung voranzubringen, der eine gewisse Stabilität auch mitbringt. Deswegen war auch der Prozess der Partnerwahl auch besonders. Ja. Also wir haben in dem PE-Prozess oder in dem M&A-Prozess haben wir immer wieder begonnen, ich glaube, bevor die Leute überhaupt das Investment-Memorandum bekommen haben, haben wir die persönlich getroffen. Zu einem Frühstückstermin oder zu einem Abendessentermin. Und der Jörg war relativ klar. Der hat einfach gesagt, wir wussten das teilweise bei der Vorspeise schon, er sagt, egal, was die bezahlen würden, denen würde ich nie diese Firma geben. Mhm. Ja? Und deswegen haben wir halt einen Ansatz gehabt, ohne Businessplan erstmal. Mhm. Und also, um deine Frage zu beantworten, 2019 war mir es nicht klar. Wir wussten, dass die Firma ein enormes Potenzial hat. Aber ich glaube, keiner hat damit gerechnet in dem Sinne, dass wir dann mit gewissen Produkten so den Zeitgeist treffen und die Leute so begeistert sind von der Qualität und dass sich diese Extrameile der eigenen Fertigung so auszahlt. Das war... Also mir war das damals in dem Umfang nicht bewusst.
Klingt, als hättet ihr auch dann extreme, so für euch persönlich, Non-Negotiables gehabt, was den Deal angeht, wo ihr euch danach nicht reinreden lasst.
Ja, also gibt es sicherlich eine Liste von Sachen, wo wir uns nie reinreden lassen würden. Wo man aber auch sagen muss, der Gesellschafter lässt uns da auch in Ruhe. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst. Es wird öfter so gesagt, ja, die Qualität wurde schlechter bei Sunday Natural, seitdem CVC investiert hat. Und dann schütteln wir immer den Kopf und sagen, wie kommen die Leute auf so eine Idee? Ja, weil das ist ja kompletter Schwachsinn. Ja, die beteiligen sich an einer Firma, die die reinsten und besten Produkte fertigt. Und warum sollten die dann sagen, jetzt kaufen wir das Unternehmen oder beteiligen uns an dem Unternehmen und jetzt machen wir die Produkte schlechter? Also es ist wirklich, also die halten sich sowieso aus dem gesamten Produktentwicklungsbereich und Fertigungsbereich sowieso raus. Ja, auch das Thema Pricing ist no touch und so. Also die sind gar nicht so involviert, ja, wie das manche Leute von außen vermuten und sagen, ja, es ist ein Investor, der will bestimmt eine höhere Marge machen und deswegen werden die Preise erhöhen. Wir haben die Preise nicht erhöht. Ja, die Preise sind immer noch die gleichen wie vorher. Ja, die werden in der Fertigung Sachen verändern. Nein, es ist immer noch unsere Fertigung auf unseren Maschinen mit unseren Leuten, die genau an der gleichen Stelle stehen, in Anführungszeichen, wie vor 3 Jahren, wie vor 4 Jahren. Es sind die gleichen Rohstoffe von den gleichen Lieferanten, die genauso getestet werden wie vor 4 Jahren, wie vor 5 Jahren, wie vor 6 Jahren. Also das ist totaler Schwachsinn. Aber es ist halt immer so, dass man vermutet dann immer, dass der Investor sich da viel mehr einbringt. Das ist nicht der Fall. Und es gibt Non-Negotiables, aber das musste man auch gar nicht groß erwähnen, weil natürlich das ist der Kern des Unternehmens. Ja? Reinheit, eigene Fertigung, höchste Qualität, Qualitätsstandards sicherstellen. Da muss man eher, da haben wir alle eine Bereitschaft zu investieren, ja, statt irgendwie zu sparen.
Du hast gerade gesagt, so ihr habt schon, also es klang schon nach Kritik, die ihr auch danach bekommen habt. Ich glaube, die bekommen viele, wenn ein Investor reinkommt. Wir hatten jetzt schon ein paar im Podcast, die auch vor allem Naturprodukte hergestellt haben, zum Beispiel Logocos mit Logona und Sonte. Und die hatten einen richtigen, nicht nur Shitstorm, sondern die hatten einen Boykott danach. Also die wurden ausgelistet in Bio-Filialen von Supermärkten etc. Habt ihr irgendwelche Auswirkungen danach gemerkt? Oder ist es dann eher so der kleine Mann, der euch unterstellt, dass die Produktqualität schlechter wurde und ihr das aber ansonsten nicht gemerkt habt?
Naja, es ist natürlich so der Wettbewerb, der sowas auch gerne mal dann nutzt, um zu kommunizieren. Ja. Ja, und irgendwie auf Social Media gibt es den einen oder anderen Influencer, der meint, er müsste mit seinem eigenen Unternehmen, das er selbst betreibt, jetzt das zum Anlass nehmen, nochmal zu erwähnen, ja, dass das ja jetzt alles irgendwie, aber da waren auch Sachen dabei, dass Bill Gates ja bei uns beteiligt gewesen, also das waren auch völliger, also so ein Schwachsinn teilweise, wo du einfach nur noch im Kopf geschüttelt hast, ja, aber das ist, vielleicht ein Teil der Neidkultur, ich weiß es nicht, also wir hatten das nicht, dass wir das wirklich gespürt haben. Der Jörg, der Gründer, hat auch noch mal einen Brief jetzt vor einem halben Jahr geschrieben an alle unsere Ärzte und Therapeutenpartner, um denen das auch noch mal klar zu machen. Der ist immer noch genauso involviert und die Qualitätsstandards haben wir im letzten Jahr noch mal deutlich erhöht. Ja, und wir sind halt sehr eigen. Ja, wir haben weltweit das größte Sortiment, also breit und tief. Das ist natürlich schon mal eine Komplexität, die ist schwer nachzubauen. Also die ist eigentlich nicht kopierbar. Ja, so, dann haben wir eine eigene Fertigung und sourcen die Rohstoffe selbst und machen halt die gesamte Qualitätskontrolle der Rohstoffe selbst. Ja, so, als fertigen wir in Polen. Das ist jetzt hier, wir sind jetzt in Berlin. Ja, also Polen ist 150 Kilometer entfernt, eine Stunde, anderthalb Stunden mit dem Auto, man ist in Polen. Das wäre für mich Frankfurt weiter weg. Ja, so, dann gibt's die Leute, die sagen, ja, aber es ist ja nicht made in Germany. Ich sag, made in Germany. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, ein Wettbewerber, der hat mir gesagt, er hat auf 6 bis 8 Lohnhersteller seine Fertigung verteilt. Ja, glaubt jemand, der einer das Produkt kauft, dass der in 6 bis 8 Unternehmen, die für ihn fertigen, einen Mitarbeiter stehen hat, der neben der Maschine guckt, ob das genau so gemacht wird, wie er das will. Und der kauft die Sachen einfach fertig ein von seinen 8 Lieferanten und sieht nicht einen Rohstoff vorher und guckt auch nicht, wie der Rohstoff gelagert ist und wo steht der Rohstoff und ist der kühl gelagert und ist der an der richtigen Stelle gelagert und was steht daneben für einen Rohstoff. Das sind alles Dinge, die kannst du nicht kontrollieren, wenn du es rausgibst. Und deswegen wird sowas halt dann oft genutzt und gesagt halt, ja, so Sunday Natural, die haben jetzt irgendwie einen Kapitalinvestor und die machen nicht Made in Germany, wo ich sage, nee, Made by Sunday Natural ist wesentlich wichtiger als Made in Germany.
Ihr habt ja die, du hast gerade gesagt, ihr habt die größte Produktvielfalt, Tiefe, ihr habt die eigene Produktion und das ist super schwer kopierbar. Warum hat das niemand oder ganz, ganz wenige so probiert wie ihr? Weil 13 Jahre ist natürlich eine Zeit, aber für die Achievements, die ihr jetzt in 13 Jahren hingestellt habt, ist es irgendwie wiederum keine lange Zeit, was ihr da hinbekommen habt. Die Tiefe des Produktportfolios und eure eigene Produktion, euer Qualitätsmanagement. Warum glaubst du, habt ihr das gemacht und so wenige andere nicht?
Ach, du musst einfach echt einen stoischen Willen haben, diese Detailbesessenheit umzusetzen. Und da wählen viele einfach den Shortcut. Und es ist schon so, verschiedene Trends, da sind wir spät dabei. Also Kollagen haben wir also jetzt erst vor kurzem gelauncht. Ja. Dazwischen sind ganze Unternehmen entstanden, die irgendwie dreistellige
nur Kollagen machen.
Die nur Kollagen machen mit irgendwie 5 oder 10 Produkten, die irgendwie dreistellige Millionen Umsatz damit machen. Wo wir aber sagen, wenn das Produkt oder der Rohstoff nicht den Anforderungen von uns gerecht wird und wir nicht das finden mit einem Lieferkettennachweis, der uns gefällt, dann machen wir das Produkt nicht. Und es gibt auch ein Unternehmen, die machen Vitamingummis. Ja? Ja, das, wir wussten seit 8 Jahren, dass Vitamingummis ein Thema ist. Ja, aber wir haben immer gesagt, nee, wir wollen halt nicht mit Gelatine und wir wollen nicht diese Zusatzstoffe drin haben und wir wollen das nicht. Und dann haben wir immer Gummis gemacht und die Gummis sahen alle schlecht aus, weil die waren alle miteinander verklebt und haben dann auch nicht geschmeckt. Und so, dann hat das halt eben 3 Jahre gedauert, bis wir ein Gummi hätten. Und wenn du da aber dann irgendwann sagst, nee, jetzt mache ich doch einen Kompromiss und jetzt mache ich halt dann doch mal Gelatine oder jetzt nehme ich doch den Rohstoff, dann kommt am Ende nicht das Produkt raus. Und ich glaube, das ist so, wo ich sage, da vergeht vielen einfach dann die Lust und die sind dann eben auf dem Shortcut und dann schaffen sie es halt da nicht hin und das ist auch, kostet auch enorm viel Kraft und Energie.
Wie viele Produkte umfasst euer Sortiment?
Boah, ich glaube, es sind knapp 2000 jetzt.
Hat das irgendwann rasant zugenommen, dass ihr gemerkt habt, okay, wir müssen da in die Produktvielfalt gehen? Also gerade als du eingestiegen bist, wie viele Produkte waren es da? Oh. Waren es da auch schon so viele?
Nein, da waren es vielleicht ein paar hundert.
Ja.
Es ist so, wir haben 600 Rohstoffe, 240 Lieferanten ungefähr. Und es ist relativ einfach, wenn du Mono-Rohstoffe hast, und sagst, okay, du hast jetzt einen sehr guten Vitamin-D-Lieferanten gefunden,
ja.
Und du hast das Extraktionsverfahren, dann kannst du sagen, okay, dann mache ich jetzt einen 2000er, einen 5000er, einen 10000er. Du machst dann Varianten daraus. Das heißt, wenn du einmal sozusagen einen Rohstoff für dich ja, clean hast, ja. Ja, kannst du den in Variationen machen. Das heißt, je mehr Rohstoffe du schon mal hast, ja, umso mehr Varianten kannst du dann machen. So, das heißt, dadurch geht alleine dein Portfolio in die Breite. Dann ist der nächste Punkt, dann machst du Mischungen. Ja, ich habe euch hier so ein All-in-One, glaube ich, steht hier so auf dem Tisch, hier so ein All-in-One Premium. Ja, das ist ein schönes Produkt. Ja, das kann man kaum lesen hier. Da sind 60 Ingredients drin. So, das heißt, 60 verschiedene Rohstoffe sind da drin. Das heißt, du musst jeden Rohstoff erstmal vorher einzeln gesourced haben.
Ja.
Hast du die 60, kannst du so eine Mischung machen. Hast du sie nicht, machst du nicht so eine Mischung. Ja? So, und deswegen ist es auch so, dieses Produktportfolio wächst natürlich auch mit dem Zugang zu Rohstoffmaterial, zu Fertigungsverfahren, die du für dich entdeckst, die du optimierst, die du unlockst für dich, wo du sagst, wow, now we have the magic, we know to do this. Ja, und dann kannst du natürlich auf einmal sagen, hey, wir machen eine ganze Linie. Ja, und dann sagst du, jetzt wissen wir, wie Gummibären funktionieren. Ja, jetzt können wir Gummis machen. Ja, jetzt machen wir Gummis. Oder jetzt wissen wir, wie Kollagen funktioniert. Ich glaube, wir haben das breiteste Kollagensortiment aktuell. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele wir haben, 15, 20 ja. verschiedene Kollagens. Ja. So, weil wir es halt einmal kapiert haben und das gefunden haben, wo wir sagen, das ist die Qualität, die wir haben wollen. Das ist das Fertigungsverfahren, das wir haben wollen. Das ist die Bioverfügbarkeit, die wir haben wollen auf dem Produkt. Und dann können wir das halt exekuten. Und deswegen ist dieses Portfolio auch natürlich einfach natürlich mit uns gewachsen. Und aktuell launchen wir so, in den letzten Jahren waren es immer so rund 200 Produkte pro Jahr. Aber es ist verrückt. Also wenn du anderes Unternehmen, die launchen 3 Produkte pro Jahr oder 5. Ja,
ich finde es verrückt, weil ich glaube, würde man jetzt hier über die K5 laufen und mit 10 Gründern von einer Brand sprechen und würde sagen, was sind deine 3 größten Learnings, wie man es ja immer so gerne fragt, aus den letzten Jahren, dann würde ich sagen, ist wahrscheinlich bei 8 dabei, dass sie sagen, oh, man muss die Komplexität wieder reduzieren. Weil man beobachtet ja bei super vielen, dass sie dann, bei Snox war es so, natürlich mehr Produkte, aber in unglaublich vielen Farben dann. Und dann hast du natürlich noch die Größen dort gehabt. Und das beobachten wir auch bei ganz vielen anderen Unternehmen. Dann hast du super viele SKUs und dann hast du natürlich auch eine Komplexität, was den Lagerbestand angeht. Wie siehst du eure Konkurrenz, nenne ich es jetzt mal, die vor allem in den letzten Jahren aufgekommen ist? Ich fand es verrückt, gerade im Nahrungsergänzungsmittelbereich haben wir mit so vielen Brands gesprochen oder tauchen Brands plötzlich auf und dann denke ich, die können nicht groß sein, habe ich noch nie von denen gehört. Dann gucke ich das Suchvolumen an, dann gucke ich mir irgendwie an auf Amazon, wie viele Sales sie machen und denke, noch nie gehört. Ich denke, naja gut, es ging an mir vorbei. Und dann ein paar Wochen später kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und dann merkt man plötzlich, oh Gott, wie viele Brands sind denn da plötzlich aufgekommen, vor allem irgendwie so in den letzten 3 Jahren. Ist es Fluch oder Segen für euch?
Das ist eine gute Frage. Ich hätte es erst spontan gesagt, viel hilft viel. generell ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland noch nicht richtig verankert in den Köpfen. Und ich glaube, alles hilft, wenn die Leute verstehen, dass eben über die normale Einnahme von Lebensmitteln du es nicht mehr schaffen wirst, deinen Mikronährstofflevel vernünftig zu halten. Und dass du gewisse Sachen einfach supplementieren musst. Deswegen sage ich so, alle, die auf das Thema gehen und für Aufklärung sorgen, sind herzlich willkommen. Mhm. Ja, der Markt ist in Deutschland, kannst du sagen, 8 bis 9 Milliarden groß. Davon kannst du 50% findet in der Drogerie ungefähr statt oder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr sogar. Ja. Mhm. So, das heißt, der Markt wächst mit 8-9%, je nachdem, wie man es misst. Ja. Das heißt, das ist ein großer Markt, der ist groß genug für viele Player, der wächst ordentlich. Du hast 20 große Unternehmen, ja, und da zähle ich jetzt mal auch so ein Abtei und Doppelherz und wie sie alle heißen, so Drogeriemarken oder drogerieähnliche Marken dazu. Ja, dann hast du so ein Midtail, ja, und dann hast du nochmal 500 so Longtail-Marken und halt ganz viele Amazon-Brands. Ja. Ja. Und das ist ein irrer Wettbewerb, der da entsteht. Da kommen und gehen viele wieder auch, weil sie sich's anders vorstellen. Und auch ein Unfertiger hat zu mir gesagt, ja, jetzt hat mich wieder einer angerufen. Der hat gesagt, ich will das so machen wie Sunday Natural. Dann habe ich dem gesagt, naja, überleg mal, also wir haben jetzt gar kein Glas und ja, dann machen wir es halt in Plastik. Dann sagt er, ja, okay, dann ist schon vorbei. So. Und das sind halt so Sachen. Also ich glaube, generell das Thema Nahrungsergänzungsmittel kann mehr verankert werden in den Köpfen. Und wir haben so eine spezielle Positionierung, dass es auch gar nicht diesen einen Wettbewerber gibt. Weißt du, es gibt so, beim Magnesium kämpfen wir vielleicht mit irgendeiner Drogeriemarke nochmal mit oder so, weil die Leute sagen, das kaufe ich mir in der Drogerie, ist aber eigentlich auch nicht das Gleiche drin, die haben es auch noch nicht richtig verstanden. Dann sind wir in der Nische so speziell, Kreatin, ja, das gibt es von verschiedenen, das ist der gleiche Rohstoff drin. Also, ja, für uns ist das, wir spüren da nicht einen direkten Wettbewerb.
Habt ihr Zahlen, wie viele, also welcher Anteil der Deutschen überhaupt schon supplementiert, also dass ihr wisst, was da eigentlich noch möglich ist?
Oh, da bestimme ich auf dem Fuß. Die Zahl habe ich nicht parat.
Aber hast du eher so das Gefühl, wir sind bei, weil ich finde, das Thema wurde sehr groß in den letzten Jahren. Mhm. Vor 7, 8 Jahren hat man das noch bei kaum jemandem in der Küche gesehen.
Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall ein Lifestyle-Trend, genau in so einer Bubble, wo wir uns vielleicht auch eher noch bewegen, ja, also da ist es absolut überall angekommen, ja, also da ist es so, dass jeder, der sich sozusagen mit seinem Körper mal beschäftigt hat und irgendwie auch ein gewisses Alter schon hat, Richtung Supplementierung geht. Dann zum anderen gibt es die Leute, die in Performance und Sport gehen, die sowieso supplementieren. Ja, und wenn es die Jugendlichen sind, die bloß fürs Gym mit Protein und Kreatin spielen. Ja, da ist Supplementierung schon komplett in der Gesellschaft angekommen. Das war vor 20 Jahren, vor 10 Jahren war das einfach anders. Ja, das war einfach kein Thema. Und inzwischen ist es absoluter, es gehört zur gesunden Lebensweise dazu, dass du supplementierst. Und das ist auch en vogue irgendwo. Also wie oft ich dann irgendwie abends beim Essen irgendwo sitze oder mit Leuten in Kontakt trete und sage, ach, du bist was an der Natural, das ist ja super spannend. Ja, da haben wir auch ganz viele Produkte zu Hause. Hm. Und das wäre vor 10 Jahren bestimmt nicht so gewesen.
Hm. Denkst du, es bleibt? Also Longevity ist natürlich auch irgendwie das Riesen-Buzzword der letzten Jahre. Gleichzeitig denke ich mir, ich würde es irgendwie ungern als Hype abstempeln, weil ich glaube, man merkt ja schnell, wenn man was für sich tut, dass das schon was Gutes ist und dass es nicht vielleicht irgendwie wie eine andere Sache ist, die kann ich auch wieder aus meinem Leben streichen, das habe ich mal ein paar Jahre lang gemacht, aber das ist ja wirklich Auswirkungen auf mich selbst. Deswegen glaubst du, ist es so ein richtiger Wandel, den man jetzt irgendwie hat, dass man irgendwie gemerkt hat, man muss irgendwie ein bisschen mehr für sich tun? Oder glaubst du, oh, mit Vorsicht zu genießen, ist eher Richtung Hype und das wird auch wieder weniger?
Ich glaube, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Sicherlich wird die ein oder andere Lifestyle-Nutrition-Marke ein Hype sein und wird wieder verschwinden. Fakt ist einfach, dass die chronischen Krankheiten zunehmen. Ja, dass die Leute immer mehr krank sind, ja, sich mehr mit ihrem Körper beschäftigen und dann kommst du automatisch irgendwo auf einen Nährstoffmangel, der irgendwo, und dadurch ist es leider ein Thema, was uns alle begleiten wird und was eher präsenter wird als weniger präsent.
Okay, ja, ich glaube, es ist eine ähnliche Sichtweise. eine sehr große Sache, du hast mir auch gerade vorhin schon gesagt, wurdest du oft drauf angesprochen auf der K5 die letzten zwei Tage. Ihr seid auf Amazon. Und vor 4, 5 Jahren, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, da war es für dich noch ein großes Thema. Und da hast du gesagt, ah, nicht mit Sunday. Und ich habe schon die ganze Zeit gesagt, ah, ich glaube, es wäre doch eine ganz gute Idee. Damals haben wir schon eure Suchvolumen gesehen. Dann haben sich jetzt viele Jahre sehr viele von euren Konkurrenten sehr sicher gefühlt, haben sich auf eure Keywords auch draufgesetzt, die enorm groß waren, ohne dass ihr da wart. Ich glaube, irgendwie teilweise habt ihr bis zu auf einzelnen Keywords 5.000 bis 10.000 Marken suchen. Wo sich ganz gut Sales auf jeden Fall machen, auch von der Konkurrenz. Ihr wart so lange nicht da, dass, glaube ich, alle dachten, nee, das ist feste Überzeugung, die kommen nicht. Und plötzlich, Ende letzten Jahres, glaube ich, oder Mitte letzten Jahres, seid ihr online gegangen. Das war ein Riesenschock, glaube ich, für alle. Und dachten, oh nein, jetzt die Keywords, die müssen wir rausstreichen, die waren leider sehr groß. Woher der Sinneswandel?
Wir haben einfach festgestellt, dass es gibt einfach Kunden, die machen Produktsuche auf Amazon und suchen nur auf Amazon. Und das waren, wie du schon gesagt hast, teilweise 5.000, 10.000 am Tag, die nach uns gesucht haben und die uns dann nicht gefunden haben. Und man muss dann irgendwo als Marke dann auch da hingehen, wo der Konsument ist. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, mit einem speziell für Amazon zugeschnittenen Produktportfolio. Da hat man ja auch gewisse Herausforderungen. Man braucht für Amazon zum Beispiel, die mögen eine Umverpackung haben, die möchten einen Karton drum haben, was wir eigentlich nicht so wollen, ja, weil wir sagen, je weniger Verpackung, umso besser. Ja, aber das, dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine Product Range mit 25 bis 30 Produkten auf den Kernprodukten für uns, für Amazon, um dort die Kunden, die nach uns suchen, auch mit unserer Marke in Kontakt zu bringen und mit unseren Produkten in Kontakt zu bringen.
Und wie zufrieden bist du?
Wir sind sehr zufrieden. Also wir sind natürlich erstmal zufrieden, dass die Leute, die uns dort suchen, jetzt auch finden und dass wir die natürlich alle zu uns konvertieren und nicht sich jemand auf unser Brand-Keyword draufsetzt und woanders hin konvertiert, weil er in seinen Markennamen irgendwie Natural oder Nature oder irgendwas eingefügt hat. Ja. Also da sind wir zufrieden. Wir merken auch, dass unsere Produkte extrem gut ankommen auf Amazon. Also auch bei Leuten, die uns vorher nicht auf dem Schirm hatten. Da setzt sich halt dieses Preis-Leistungs-Verhältnis wieder durch. Und ja, also wir sind ja erst in den Anfängen. Also da kommt noch einiges. Wir optimieren auch die Produkte immer wieder. Wir denken über andere Produktvarianten nochmal nach. Das Amazon-Klientel ist ein bisschen anders. Ja.
Inwiefern?
Oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Vielleicht ein bisschen mehr convenient, ein bisschen mehr Schnellshopper. Ja. Also bei uns sind die Leute auf der Seite einfach viel aufgeklärter. Die lesen länger, die Verweildauer ist länger, die vergleichen mehr zwischen dem einen Magnesium und dem anderen Magnesium. Der Amazon-Kunde sagt, Magnesium, super, komplex, zack, 380, gute Bewertungen, bumm, da kenne ich, kaufen. Ja. Da ist der D2C-Kunde, der sich dann nochmal sagt, okay, ich schaue mir jetzt nochmal einen Labortest dazu an oder ich schaue mir jetzt nochmal die Beschreibung nochmal von einem vergleichbaren Produkt und was jetzt Depot, Nicht-Depot-Funktion, gepuffert, nicht gepuffert. Die Variante haben wir nicht auf Amazon. Mhm. Also das ist ein anderes Shopping-Behavior. Also ich glaube, da ist convenient first.
Ich glaube, da tritt so niemand auf den Schlips. Ich habe das absolute Gegenbeispiel oder das sehr ähnliches Beispiel, aber die absolute Gegenkategorie zu euch, Wein. Niemand sucht auf Amazon nach einer Rebsorte. Das höchste der Gefühle ist, dass noch nach Weiß- und Rotwein unterschieden wird. Das sind die zwei großen Suchvolumen, die es auf Amazon gibt. Und dazu, daneben gibt es einfach gar nichts. Es suchen sogar viele einfach nach Wein, wo man denkt, wäre schon gut, wenn du mir noch ein bisschen mehr Infos dazu gibst, was für Wein. Keinerlei Rebsorte, gar nichts. Und das ist natürlich auch ist genauso. Wenn du auf die Seite vom Winzer gehst oder vom Weingut selbst, dann wird da genau untersucht nach, willst du jetzt ein Chardonnay oder ein Riesling oder keine Ahnung. Das sucht niemand auf Amazon. Also deswegen, ich glaube,
das deckt sich halt auch mit unseren Erfahrungen, dass wir sagen, das ist eine andere Klientel, die ein anderes Shopping-Behavior hat, die einen anderen Aufgeklärtheitsgrad auch hat. Ja.
Große Frage. Auch vor allem, ihr habt so viel Suchvolumen auf Amazon natürlich auch gehabt vorher. Man hat euch nie gefunden. Sind eure Sales im Shop runtergegangen durch Amazon?
Nein, also das ist ja leider der Punkt gewesen, dass wir dann doch zu Amazon gehen sollten, mussten, durften, dass es eben nicht so ist, dass der Amazon-Kunde, weil er eben auch so ein Convenient-Kunde ist, ja, dann einfach sagt, na okay, dann gebe ich es doch ein. Natürlich gab es diese Kunden auch, ja, genauso wie wir jetzt Kunden haben, die haben Erstkauf bei Amazon und gehen dann zu uns, ja, aber die Mehrzahl bleibt halt auf den Plattformen.
Ich glaube, das ist die große Angst von vielen. Mittlerweile sind so viele Brands schon online, aber als wir angefangen haben, war das immer die Frage. Zum einen war immer die Frage vor, ist auch ne, irgendwie 8, 9 Jahre her, denkt auch niemand mehr drüber nach, ist Amazon schlecht für meine Brand? War aber immer die große Frage am Anfang. Und dann auch, ja, aber was bringt mir das, wenn ich meinen Kunden nur auf Amazon bringe und dann im Shop gehen die Sales runter? Ich fand die Frage bei euch aber trotzdem nochmal spannend, einfach weil ihr so ein riesiges Suchvolumen hattet und man euch so viele Jahre dort nicht gefunden hat. Bestätigt die These ja aber nur nochmal mehr, dass es wirklich zwei sehr getrennte Zielgruppen sind, die anscheinend ja vorher dann auch nicht unbedingt dann in den Shop gewandert sind, sondern bei der Konkurrenz auf euch zum Beispiel gekauft haben.
Genau.
Heißt, Strategie wäre aber schon, Produkte noch weiter auszubauen, weil du hast gerade gesagt, 25 bis 30 Produkte jetzt auf Amazon, im Shop sind es 2000. Ja, der Kunde ist nicht so educated wie im Shop und die Produkttiefe des Portfolios braucht es vielleicht nicht. Aber soll es noch über die 25 bis 30 Produkte hinausgehen?
Auf jeden Fall. Jedes Potenzial, was wir sehen auf Amazon, werden wir nutzen. Also wo wir sagen, das ist ein Produkt, das macht Sinn für uns, da können wir gewinnen, da gehen wir hin.
Jetzt schlottern noch mehr die Knie von allen dann wahrscheinlich und dachten sich Gott sei Dank.
Nein, der Markt ist groß genug für uns alle.
Sagt ihr. Ja, aber sehr spannend. Anderen großen Channel, der bei euch auch immer offen war, wo ihr glaube ich auch noch gar nicht seid, ist im Einzelhandel, oder?
Gar nicht.
Warum? Denkt ihr drüber nach?
Es ruft ja jede Woche einer an, da muss man da schon mal drüber nachdenken. Nein, es ist für uns kein Thema. Es ist aktuell, wenn ich mir das anschaue, die Apotheken sind die ersten natürlich, die uns gerne hätten oder die leiden, in Anführungszeichen, weil der Kunde kommt in die Apotheke und sagt, ja, mein Arzt hat gesagt, Sunday Natural, ich soll hier das Magnesiumglycinat kaufen. Ja, das kostet irgendwie 24,90 €. Dann sagt der Apotheker, ne, habe ich nicht, Sunday Natural. Ich habe hier Pure Encapsulations, kostet 34,90 €. Dann sagt er, nee, ich will das für 24,90 € von Sunday. Ja, das habe ich aber nicht. Ja, also der Apotheker war schon immer, wir wären die Traummarke für den Apotheker, sag ich mal. Ja, nur der Apotheker wäre die Albtraummarge für uns, weil der Pure Encapsulation zahlt denen teilweise bis zu 55% Marge. Ja, also redest du von einer Handelsmarge plus nochmal irgendwie ein Shop-in-Shop-System plus nochmal ein Aufsteller hier. Und dann will der Apotheker oder der Einzelhandel halt in solchen Fällen 50% Marge. Und das ist natürlich einfach nicht abbildbar. Ja, das heißt, das Handelsmodell, ja, dass du die Preishoheit verlierst, ja, dass du eine völlig absurde Marge bereitstellen sollst, ja, dann kannst du auch nicht sicherstellen, wie dein Produkt präsentiert ist, ja, und positioniert ist, ja, also dann steht das da irgendwo vielleicht nicht in der richtigen Ecke neben dem falschen Produkt oder was ich auch erlebt habe, und da haben wir mal einen Test gemacht mit einer Apotheke, das war auch sehr interessant, da kamen die Leute hin, haben nach Sunday Natural gefragt und dann hat der Einzelhändler den hochberaten in Pure Encapsulations, weil er will ja von seinen 34,90 € seine 50% machen, also seine 17 € und nicht jetzt sozusagen aus unseren 24 die 25%, ja, oder 20%, wo er sagt, da verdiene ich 5 €, da verdiene ich 17 €. Natürlich hat er den Traffic auf dem Brand Sunday Natural, also in der Online-Sprache, den Traffic konvertiert, ja, im Upsell zur anderen Marke, ja, und dann ist der Kunde mit dem Pure-Produkt rausgegangen für 34,90 € und wir haben ihn sozusagen über Sunday in die Apotheke geschickt. Er hat gesagt, wir probieren das jetzt mal aus mit einem gewissen Ärztezentrum, wo wir sagen, diese Apotheke, die kriegt unsere Produkte und die können direkt von dem Ärztezentrum die Leute da sozusagen reinschicken. Hat nicht funktioniert. Also ich glaube, da ist einfach der monetäre Anreiz im Einzelhandel ist einfach schwierig darzustellen. Da ist auch ein erheblicher Druck da. Und wir sehen das ja gerade zum Beispiel bei den Apotheken, wenn es ein DM zur Apotheke wird, dann muss ich die Apotheke sowieso neu erfinden. Und da irgendwo muss die Marge halt herkommen. Aber nicht von uns.
Und ein DM? Oder ein Rossmann oder ein Butni, wie sie alle heißen?
Ist das Produkt da richtig repräsentiert?
Es ist auf jeden Fall ein sehr überfüllten Regal. Ich finde, wenn man sich so ein Nahrungsergänzungsmittelregal im DM anschaut, da geht man schnell wieder raus, alleine, wenn man denkt, werde ich eh nicht finden.
Jetzt hast du die Frage schon beantwortet, siehst du?
Okay. Okay, aber was ich interessant finde, wie, jetzt hast du den Vergleich Amazon-Online-Shop, zwei sehr getrennte Zielgruppen. Würdest du auch sagen, nur hypothetisch, ihr seid jetzt ab morgen im DM? Glaubst du, dass das Auswirkungen auf Online hätte? Oder sagst du, nee, das ist doch mal eine dritte, die ihr eigentlich gerade nicht erreicht?
So, es ist jetzt mal schon wieder die Frage, mit was für einem Sortiment gehe ich da rein? Hm. Ja, also ich würde sagen, hypothetisch eher mit dem Amazon-Sortiment. Ja? So, das ist jetzt eher komplementär zu unserem Sortiment, wo wir sagen, wir schaffen einen Markenkontakt, die Leute verstehen Supplementierung, und irgendwann wollen sie weiter optimieren und kommen dann in den Shop. Das heißt, es gibt eine Kannibalisierung bei den Convenience-Kunden, aber es könnte auch die Brand-Awareness und die Product-Awareness für die Gesamtbrand steigern und dadurch auch Kunden wieder zu uns bringen. Ja.
Okay. Also ich merke so, der Gedankengang ist immer wieder da.
Ja. Ja, also wir haben auch immer wieder anregende Diskussionen und Vorschläge, weil natürlich der Einzelhandel braucht auch Innovation. Und jeder weiß es, dass jeder Händler sucht nach neuen Marken, neuen Partnern, die sie irgendwie onboarden können, wo sie das Neues für ihre Kundschaft bieten können, wo sie sich differenzieren können zum Wettbewerb. Und deswegen sind wir natürlich als schon ein bisschen größerer Player auch für die Leute interessant und bieten uns das an. Aber für uns stellt sich das noch nicht dar. Außerdem ist es auch ein komplett anderes Logistik- und Operations-Game.
Okay. Um vielleicht noch mal so ein bisschen den Rahmen auch zu schließen zu dem CVC-Deal, gar nicht, um da jetzt in die Details zu gehen, aber was sich dadurch auch verändert hat. Ich habe vorhin sehr stark darüber geredet, oder du, was waren eure Non-Negotiables? Und ihr müsst ja aber auch Gründe gehabt haben, warum ihr das gemacht habt. Also nicht nur, was werdet ihr danach nicht ändern, sondern was hat CVC, unabhängig jetzt natürlich irgendwie von dem Geld, was da geflossen ist, aber ihr habt das ja, nehme ich an, so wie ich euch jetzt wahrnehme, auch noch mit einer anderen Motivation gemacht, die jetzt nicht rein monetär ist.
Ja, also das eine ist sicherlich, dass wir gesagt haben, mit CVC wollen wir ein Management aufbauen, was breiter aufgestellt ist. Ja, also es kam durch oder mit CVC wurden Schlüsselpositionen, Operations wurde neu besetzt, ein Chief People Officer haben wir, haben Chief Digital Officer, wir haben einfach uns richtig nochmal personell verstärkt mit echten Superskills, das muss man einfach sagen, das war vorher als bootstrapped Unternehmen mit so, haben wir gesagt, das war ein richtiger Investment-Step nochmal, dass wir sagen, wir gehen wirklich in Know-how, in Strukturen, wir bauen die Orga wirklich für die Größe, wo wir hinwollen. Da war das eine große Hilfe, die Organisation eben da hochzufahren. Das zweite ist Expertise und Austausch mit den handelnden Personen. Wir haben da ein super Board mit der Heike, der bei uns im Board sitzt, der selber CEO von der Quality Group ist, jahrelang bei Procter war. Der hat natürlich extremes Know-how für Category Management und Category Marketing und Brand Marketing haben da wirklich ganz, ganz tolle neue Kollegen auch dazu bekommen, die uns vom Operations wirklich einzelne Prozessthemen mit uns gemeinsam gehen, bis hin zu AI-Projekten, wo man sich austauscht. Also man kriegt noch mal so eine andere, man kriegt noch ein paar coole neue Klassenkameraden dazu.
Welchen Bereich, du hast gerade gesagt, ihr habt die Organisation hochgefahren, welchen Bereich, denkst du im Nachhinein, auch ohne den Einstieg von CVC, hättet ihr vorher hochfahren müssen? Weil du jetzt so den Impact siehst von allen Bereichen.
Bei der Internationalisierung waren wir immer ein bisschen vorsichtig. Mhm. Ja, also dieses Going Local ist schon was, wo ich sage, Mensch, Österreich haben wir eine Markenbekanntheit aktuell von 3-4%. Ja, das ist so, wo ich sage.
Wie ist die in Deutschland?
14-18 so.
Ja. Ja.
Da sage ich, da ist schon noch ein Weg zu gehen. Also da hätte man früher lokalisieren sollen. Also wir machen jetzt erst ein Büro in Wien auf und ein Büro in Paris. Ja, also dieses Thema Lokalisierung, Internationalisierung hätte man sicherlich schon schneller machen können. Aber es ist natürlich mit der Expertise und einem Partner immer einfacher.
Was sind in die Glaskugel geschaut, die großen Pläne für die nächsten 5 Jahre? Also du hast vorher gesagt, ihr hattet nicht so den richtigen Businessplan, was, glaube ich, sehr unique ist für eure Größe auch damals schon gewesen und dann CVC an Bord zu holen. Ich schätze aber mal, dass der Businessplan jetzt dann doch erforderlich ist oder dass sie den schon gerne hätten.
Ja, wir haben einen Businessplan inzwischen. Obwohl wir kein Freund sind von viel Zeit auf Meetings, Plänen und irgendwelchen, also das versuchen wir, das ist, glaube ich, der größte Kampf in so einer Organisation, in der wir jetzt sind. Wir sind jetzt 13 Jahre alt, also Teenager. Ja, also dieses, wir wollen nicht erwachsen werden, ja, wir wollen noch ein bisschen Kind bleiben und wollen uns einfach echt bewahren, hands-on, lean, execution, Fokus auf die richtigen Dinge und nicht in Prozessen und in Dokumenten und in Memos und in was weiß ich zu versinken. Jetzt oft um die Frage, was sind die großen Pläne? Ja, Internationalisierung steht natürlich ganz oben, ja, das ist sicherlich ein Thema, was uns stark beschäftigen wird, weil wir in Frankreich super Traction gerade haben. Österreich, Schweiz kommen wir sehr gut voran. Das heißt, die nächsten europäischen Länder, Italien, Holland, Polen, stehen unmittelbar sozusagen für uns an in der Execution. Also das heißt, einmal internationalisieren, dann die Marke, ja, wie sie ja jetzt auch bekannter wird, ja, auch über sowas wie Amazon, ja, dass wir sagen, okay, wir erreichen neue Zielgruppen, ja, wir gehen auch in der Produktentwicklung in Produkte hinein, wo wir auch nochmal neue Zielgruppen erreichen. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch das Thema Wissenstransfer. Also wir gehen in den Bereich Academy, gehen in den Bereich Diagnostik, sozusagen, wo man sagt, okay, dieses ganze zugänglich, also Access zu Informationen, du misst deinen Körper, du verstehst, was dein Körper braucht, du dieses Thema Aufklärung, das sind auch die großen Themen.
Spannend. Vielen, vielen Dank, Robert, dass du heute im Podcast warst. Ich habe mich sehr gefreut. Ich glaube, du hast uns sehr viele Einblicke gegeben, auch über die letzten Jahre. Wirklich beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt. Und finde es einfach spannend, dass ihr auch so euren Weg einfach weitergeht. Man merkt sehr, dass es kein Copy-Paste-Weg ist von irgendjemand anderem. Und dass das, glaube ich, aber auch gleichzeitig für alle anderen so schwer kopierbar ist. Und der Erfolg gibt euch recht. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Ich habe mich sehr gefreut und bin mir sicher, wir werden noch ganz viel von euch hören. Ich werde auf jeden Fall dann die Augen wegen der Internationalisierung offen halten.
Ja, danke, Romy. Ja, es ist wirklich ein Privileg, für Sunday Natural zu arbeiten. Das muss ich auch wirklich selber sagen. Und das spürt man auch im Unternehmen, dass es einfach was Schönes ist, für so eine Firma arbeiten zu dürfen und auch ein Team zu haben, dass das alles mitgeht. Das ist nicht irgendwie der Verdienst eines Einzelnen, sondern es ist echt eine Teammannschaft und vor allem basierend auf einem genialen Produkt.
Sehr schön. Das sind doch mega Schlussworte. Vielen Dank, Robert.
Danke.